Ja, wir wollen heute Abend, am Heiligen Abend, auf ein Wort hören aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 31 bis 36. Johannes 3, 31 bis 36. Da heißt es: Der von oben herkommt, ist über allem. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über allen und bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer es aber annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte, denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seiner Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Heute ist es leider so, dass in unserer Gesellschaft und auch, muss man sagen, leider auch in der modernen Theologie, ebenso wie in den Geschichtsbüchern immer wieder zu lesen ist, was vor 2000 Jahren im Umfeld des jüdischen Volkes geschah, nämlich dass ein gewisser Jesus von Nazareth aufgetreten sei, wie ein Rabbi seine Schüler um sich geschart habe und aufgrund der Feindschaft der Juden schließlich am Kreuz gescheitert ist. Was vielleicht historisch korrekt sein mag, ist indes nur die halbe Wahrheit. Denn ein Historiker kann ja nur das zur Darstellung bringen, was sichtbar und nachprüfbar ist. Aber im Blick auf unseren Herrn Jesus ist das eben bei weitem nicht alles, was zu ihm zu sagen ist. Wir erinnern uns, Jesus wurde als Mensch geboren. Doch in Wirklichkeit kam er von Gott. Das bedeutet, er kam von oben. Und dass Jesus von Gott gekommen ist, qualifizierte ihn somit auch, richtige Auskunft zu geben über Gott. Und diese Tatsache und was damit zusammenhängt, wollen wir heute Abend, am Heiligen Abend, näher betrachten. Der Apostel Johannes bezeichnet unseren Herrn Jesus als den, den Gott gesandt hat. Es ist eine Tatsache, auf die er in seinem Evangelium, im Johannesevangelium wohlgemerkt, 39 Mal hinweist. Sie bestätigt Jesu Gottheit und seine göttliche Herkunft sowie Gottes Souveränität und Liebe, die den Sohn Fleisch werden ließ. Er war ermächtigt vom Heiligen Geist, und somit hatte er den Geist ohne Maß, wie es hier in unserem Wort heißt. Und das Verhältnis zwischen dem Sohn und dem Vater ist von liebender Vertrautheit und absolutem, ja, Vertrauen gekennzeichnet. Und so besitzt der Sohn eben auch alle Vollmacht, den Plan und den Willen des Vaters zu erfüllen. Und hier haben wir eben ein doppeltes Zeugnis in unseren Versen, wenn es heißt, der von oben Kommende, der aus dem Himmel Kommende ist über allen. Und das gilt unserem Herrn Jesus und seiner Herrlichkeit. Um seiner Herkunft willen, die sein Wesen bestimmt, ist Jesus Christus allen Menschen überlegen. Vielleicht auch den Größten, die je waren oder vielleicht noch kommen werden an Menschen. Und von daher können wir auf das hören, eben was Gott in seinem Wort dazu sagt. Wir können es verstehen und darauf vertrauen. Und dabei stellen wir fest, dass Gott sich auf unsere Verstehensebene herablässt und deutlich macht, dass Jesus Christus wirklich sein Sohn ist und von ihm gekommen ist. Am deutlichsten sehen wir dies bei der Ankündigung der Geburt unseres Herrn durch den Engel Gabriel an Maria. Auf die Auskunft, dass sie schwanger werden und einen Sohn empfangen würde, wurde sie stutzig und fragte, wie das zugehen würde, da sie doch von keinem Mann weiß. Daraufhin erklärte ihr der Engel in den Versen im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 34 und 35, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Nun, Maria wusste sehr wohl aus dem Alten Testament, dass Gott im Heiligen Geist in dieser Welt tätig ist und auch spezielle Vorhaben verwirklichen kann. Und so sollte also das Kind, das sie offensichtlich ohne die Mitwirkung eines menschlichen Mannes empfangen sollte, eben Gottes Sohn sein. Des Weiteren sollte im Laufe des Lebens Jesu offenbar werden, dass er schon vor seiner Geburt da war, eben als Gott von Ewigkeit in Ewigkeit. In Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 58 sagt unser Herr Jesus zu den Juden Folgendes: Ehe denn Abraham wurde, bin ich. Oder auch in seinem hohen priesterlichen Gebet sagte unser Herr Jesus: Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und das entspricht der Aussage des Johannes, dass Jesus, das Wort, schon am Anfang bei der Schöpfung anwesend war. Und auch der Apostel Paulus macht hier deutlich, dass Jesus in göttlicher Gestalt war, also in der Gott eigenen Herrlichkeit stand, bevor er sich deren entledigte und Mensch wurde. Das schrieb er in dem Brief an die Philipper. Es ist also nach allem, was das Neue Testament von unserem Herrn Jesus sagt, klar, dass Jesus schon vor seiner Geburt in Bethlehem nicht nur da war, sondern dass er mit dem Vater wesensgleich war und in der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes in der Gemeinschaft mit seinem Vater und dem Heiligen Geist stand. Wenn wir also der Geburt unseres Herrn Jesus heute gedenken, dann sollten wir uns vor Augen führen, was es für ihn bedeutete, Mensch zu werden und in diese gefallene Welt zu kommen. Er hat seinen himmlischen Thronsaal verlassen, um in den Niederungen der irdischen Welt als Mensch unter Menschen zu leben und ist dann für uns den Leidens- und Sterbensweg gegangen. Denn nur er alleine konnte uns Menschen erklären, wie Gott wirklich ist. Wie auch Johannes sagt, niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist, und des Vaters Schoß ist, der hat in uns verkündigt. Und nicht zuletzt stand Jesus in der Zeit seiner irdischen Wirksamkeit immer in enger Verbindung mit unserem himmlischen Vater. In Johannes 5 sagt unser Herr selbst: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleichweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Und das bedeutet auch, doch auch, dass auch die Worte, die Jesus im Rahmen seines öffentlichen Wirkens sagte, ihm von Gott, dem Vater, gegeben waren und somit also Gottes Wort waren. Somit ist es bezeichnet, dass Jesus uns einen Gott verkündigt, der sich eben auch im Alten Testament schon vorgestellt hat, mit den Worten im Psalm 103, die Verse 8 bis 13. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Unser Herr Jesus verkündigte also den Gott, der den Sünder aus Gnaden rechtfertigt. Und deswegen hatte Jesus auch keine Berührungsängste bei den Zöllnern und Huren. Obwohl er als der Heilige unter den Sündern lebte und, wie wir wissen, nun selbst keine Sünde beging, freute er sich, wenn ein Sünder zu ihm kam und bei ihm, dem gnädigen Gott, Vergebung suchte. Wir denken da auch an die zahllosen Heilungen, die unser Herr vollbrachte. Sie machten deutlich, dass Gott im Himmel keine Freude hat an Krankheit und Leiden. Damit machte Jesus offenbar, dass Gott das Heil der Welt will. Nicht nur die Vergebung der Sünden, sondern auch die Überwindung von Krankheit, Leid und Tod. Und auch wenn die Erlösung unseres Leibes noch aussteht, wird doch an den Heilungen deutlich, dass Gott uns in der neuen Schöpfung einen Leib geben wird, der frei sein wird von Krankheit und Leiden, der herrlich und unsterblich sein wird. Und das ist für uns der Grund, den Worten Jesu zu vertrauen. Denn bedenken wir, Jesus tat in allem den Willen des Vaters. Er hat den Plan des Vaters, die Welt mit sich zu versöhnen, ausgeführt. Er wurde gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Er hat die Sünden der Welt auf sich genommen, um die Strafe für diese Sünden zu erleiden. Und Gott hat auch seinen Sohn von den Toten auferweckt und ihm mit der Erhöhung die Verfügungsgewalt über alle Dinge in die Hand gegeben. Und diese Einsicht und diese Anerkenntnis, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er als solcher in diese Welt gekommen ist, ist ein wesentliches Element unseres christlichen Glaubens. Wer diese Einsicht aufnimmt, gibt damit zu verstehen, dass er Gott Recht gibt, dass Gott wahrhaftig ist und dass er ihm glaubt. Er ist mit Gott eins geworden und besiegelt mit seinem Glauben, dass Gott eben diese Wahrhaftigkeit ist. Nun stellt sich die Frage, wie man zum Glauben an unseren Herrn Jesus kommt und an den himmlischen Vater. Dabei müssen wir zunächst bedenken, dass es Gott selbst einem Menschen gibt, ihn in seinem Sohn recht zu erkennen. Denn unser Herr Jesus selbst sagte, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Gott vermag es, den Widerstand gegen die rechte Einsicht und die Ablehnung des Wortes Jesu aufzubrechen, sodass der betreffende Mensch das Wort Jesu aufnimmt und glauben kann. Und Gott will nichts anderes, als dass wir seinen Zusagen glauben. Und das ist ja gerade das Wunderbare an der christlichen Botschaft, dass sie den Menschen nicht auffordert, besonders religiös zu werden oder sich für Jesus zu entscheiden oder sich mit guten Werken bei Gott zu empfehlen. Nein, Sie weist den Menschen von sich selbst weg auf das vollbrachte Werk Jesu. Und damit soll der Mensch von sich selbst wegsehen. Er soll sich verlassen auf das, was Christus für ihn getan hat. Und die Zusagen Gottes sind in diesem Zusammenhang sehr klar. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und dabei ist der Glaube selbst der Gehorsam gegenüber dem Evangelium. Wer aber dem Evangelium nicht gehorcht, wer den Glauben verweigert und stattdessen auf seine Entscheidung oder seine Bekehrung vertraut, wird auf den formalen, wer auf den formalen Empfang der Sakramente vertraut oder wer auf seine guten Werke baut, der mag vielleicht in der Nähe des Evangeliums stehen, aber er steht bei all seiner Frömmigkeit immer noch voll daneben. Gott legt eben Wert darauf, dass unser Heil ausschließlich sein Werk ist. Und er sucht seine Ehre darin, dass er selbst die Herzen der Menschen erleuchtet und bekehrt und es ihnen gibt, dem Evangelium zu glauben, damit niemand komme und bei ihm einen Anspruch erhebe. Und der rechte Glaube ist nun nicht nur ein unbestimmter Glaube an Jesus, sondern er ist das Vertrauen auf das, was Jesus von sich gesagt hat und was die Apostel von ihm geschrieben haben. Wer nun Schwierigkeiten darin sieht, dem Evangelium zu glauben, der möge sich im Gebet an Gott selbst wenden und ihn bitten, ihm diesen Glauben zu geben. Denn schon dieses Gebet ist Ausdruck des Glaubens und des Vertrauens, dass Gott einen rettet und es einem gebe, ihm zu glauben. Heißt es nicht in der Heilsordnung, in der Apostelgeschichte, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden? Und wenn dann immer noch jemand an seinem Glauben zweifelt, weil er zu sehr auf sich und nicht auf Christus sieht, der möge dann zu ihm kommen mit der Bitte: Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Wir sehen also da, ihr Lieben, wir dürfen den Glauben nicht als eine menschliche Leistung verstehen, als Bedingung, die wir Menschen aus sich heraus, aus uns heraus erfüllen müssten, sondern der rechte Glaube stellt ausschließlich sich auf das Werk Jesu ab. Der Glaube hat vor Augen, was Christus getan hat und was von ihm gesagt ist. Und er hat insbesondere die Zusagen Gottes vor Augen, die Gott im Evangelium macht. Nehmen wir als Beispiel eines der bekannten Ich bin Worte, die Jesus von sich gesagt hat in Johannes Evangelium Kapitel 11, die Verse 25 und 26. Da heißt es: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und nur unter dieser Perspektive konnte unser Jesus sagen: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Seine Auferstehung ist neben seinem stellvertretenden Sühnetod am Kreuz die Grundlage dafür, dass er das Leben geben kann und Menschen durch ihn ewiges Leben haben können. Der Glaube an Christus und die mit ihm verbundene Erwartung des ewigen Lebens ist die Einsicht, dass Christus wirklich auferstanden ist. Gegenüber allem, was vielleicht die Geschichte, die Historiker, diese Welt, diese Gesellschaft sagen mag. Wir sollten also die Botschaft vom Glauben neu ernst nehmen, Denn wer nicht glaubt, der wird, wie unser Herr an einer anderen Stelle sagt, verdammt werden. In unseren Versen heißt es, zum Schluss, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes setzt, genau wie Paulus, voraus, dass der Zorn Gottes über die gesamte Menschheit liegt. Einzig dort, wo der sündlose Gottessohn zur Sünde gemacht ist und so, als das Lamm Gottes die Sünde der Welt wegträgt, ist dieser Zorn Gottes aufgehoben. Nur wer dort im Glauben seinen Platz einnimmt, ist vom Zorn Gottes frei. Wer aber den gehorsamen Glaubensschritt zu Jesus ablehnt, der bleibt unter dem Zorn Gottes und verfällt dem Gericht. Nun, die Worte Jesu in unserem Predigttext weisen uns umso deutlicher auf die Tatsache hin, dass er eben vom Himmel gekommen ist und dass Gott in ihm in unübertroffener Weise offenbar geworden ist. Gottes Liebe offenbart sich in der Sendung seines Sohnes zu uns. Und das ist eigentlich die große Tragik, die ja unser Herr in dieser Welt erleben musste und auch heute noch erleben muss. Er war von Gott gekommen, aber die Menschen nahmen sein Wort nicht auf. So war es damals und so ist es leider heute auch noch. Der Mensch will von Natur aus nichts von Sünde und Vergebung, von Rechtfertigung und Heiligung wissen. Aber wir wollen uns vor Augen halten, dass Gott treu ist und zu seinem Wort steht. Also wollen wir nicht ablassen, immer wieder neu das von ihm verkündigte Evangelium hören und darauf vertrauen, denn ohne diesen Glauben sind wir verloren. Aber im Glauben an ihn haben wir das ewige Leben. Wollen wir unserem Vater im Himmel danken, dass er seinen geliebten Sohn in diese gefallene Welt sandte. Und wir danken unserem Herrn Jesus vom ganzen Herzen dafür, dass er sich unter dem Willen des Vaters stellte und in die Welt kam. Und mögen wir das heute am Heiligen Abend neu bedenken und in diesem Sinne seine Geburt feiern. Ich schließe mit einem Zitat von Rosenius. O Abgrund der Barmherzigkeit, dass Gott sich hat in Fleisch gekleidet, die Menschheit angenommen, in allem, ohne die Sünd uns gleich. Willkommen, Herr Gott vom Himmelsreich. Willkommen, Herr Jesus. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Himmlischer Vater, im Namen Jesu wollen wir dir von ganzem Herzen danken, dass du das Liebste für uns Sünder gegeben hast, deinen lieben Sohn. Das Wort wurde Fleisch, kam in diese gefallene Welt. Und du, Herr Jesus, bist an unserer Stelle statt den Leidens- und Sterbensweg zum Kreuz gegangen. Du, der du ohne Sünde warst und bist. Für uns, die wir nach wie vor Sünder sind, auch wenn wir in dich glauben dürfen, dass wir in dir geborgen sind, so ist doch, hängt uns noch unsere alte Natur an und versagen wir hier und dort. Aber wir dürfen wissen, dass uns der himmlische Vater deine Gerechtigkeit, Herr Jesus, die du uns am Kreuz erworben hast, vollumfänglich zurechnet und dass unser Schuldschein zwischen uns und dem himmlischen Vater ein für allemal zerrissen ist und unter dem Kreuz liegt. Und für dieses selige Wissen wollen wir dir danken, dass wir auch eines Tages bei dir sein dürfen, an dem ewigen Leben teilhaben dürfen und das schauen dürfen, was wir auf Erden geglaubt haben. Und daran wollen wir auch heute Abend gedenken, wenn wir diesen heiligen Abend feiern, in Gedenken an deine Geburt, Herr. Und so bitten wir dich auch um deinen Segen in all den Familien, wo du heute Abend im Mittelpunkt stehst. Amen.